Wir haben eben schon einiges von Gottes Wort gehört und welche Auswirkungen es haben soll, auch eben in dem Lied. Und wir kommen hier Woche für Woche zusammen, um aus Gottes Wort zu hören. Aber was soll das eigentlich bewirken? Welchen Unterschied macht das in unserem Leben? Und das wollen wir heute am Beispiel von Josia betrachten. Aber bevor wir dazu kommen, will ich uns erinnern, wir sind in einer Serie über den Aufstieg und dann den Niedergang Israels im Alten Testament. Und wenn wir das auf einer Zeitleiste uns vorstellen, wir hatten einige Ereignisse davon schon gehabt. Ungefähr um 1400 vor Christus sind dann die Israeliten aus Ägypten ausgezogen, beziehungsweise das ist eher, wo sie schon ins Land kamen. Dann hatten wir König David um 1000 vor Christus. Dann hatten wir die Teilung des Reiches, die hatten wir auch gesehen unter Jerobeam, ungefähr 930 vor Christus. Letzte Woche waren wir dann bei 722 vor Christus, als das Nordreich Israel in Gefangenschaft geführt worden ist. Heute kommen wir zu König Josia, ungefähr 100 Jahre später. Was dann noch kommen wird, ist die Gefangenschaft Judas, 586 vor Christus, und dann auch die Rückkehr aus dem Exil, 538 vor Christus. Es gibt uns einfach nur mal einen großen Rahmen, wo wir uns hier aufhalten. Josia hier, der hatte keine guten Voraussetzungen. Sein Großvater war König Manasse, der schlimmste König von allen war. Der hat seine eigenen Kinder geopfert zu Götzen. Und Gott hat gesagt, wegen ihm werde ich auch nicht mehr eine Umkehr vom ganzen Land ermöglichen. Sein Vater war dann König Amon. Der hat 2 Jahre regiert und hat das Gleiche wiederholt wie sein Vater. Und das hatten die Leute so leid, dass sie ihn umgebracht haben. Und dann haben sie Josia eingesetzt. Und das finden wir in 2. Chronik 34. Das wird auch unser Text sein. Kannst also gerne schon dazu aufschlagen. Und ich lese zuerst die ersten beiden Verse. In 2. Chronik 34, Vers 1 heißt es, 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und er ging auf den Wegen seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken. Nachdem sein Vater umgebracht worden ist, bekommt er mit 8 Jahren die Regentschaft über das Reich. Sicherlich nicht ohne Leute an die Seite gestellt zu haben, Ratgeber zu haben. Dennoch hatte er die Verantwortung. Und er wurde sicherlich von den zeitgenössischen Propheten Jeremia und Zephania ermutigt. Aber besonders auch von einem Ereignis, auf das wir uns heute konzentrieren wollen, nämlich dem Fund des Gesetzes. Wir sollen von ihm lernen, dass wir uns wirklich von Gottes Wort ansprechen lassen, wie er das auch getan hat. Und dazu möchte ich dann die Verse 18 bis 28 lesen, hier in 2. Chronik 34. Dort hieß es, und der Schreiber Schafan berichtete dem König weiter, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las daraus dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schafans, und Abdon, dem Sohn Michas, und dem Schreiber Schafan und Asaja, dem Knecht des Königs, und sagte, geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen Israel und in Juda, wegen der Worte des Buches, das man gefunden hat. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich über uns ergossen hat. Weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht beachtet haben, um nach allem zu tun, was in diesem Buch aufgeschrieben ist. Da gingen Hilkia und die der König bestimmt hatte, zu der Prophetin Hulda, der Frau des Schalom, des Sohnes des Tukat, des Sohnes des Hasra, des Hüters der Kleider. Sie wohnte aber in Jerusalem im 2. Stadtteil. Und sie redeten nach diesem Sinn mit ihr. Und sie sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen, und über seine Bewohner all die Flüche, die in dem Buch geschrieben sind, das man dem König von Juda vorgelesen hat. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen, mit all den Machwerken ihrer Hände, so wird sich mein Zorn über diesen Ort ergießen und er wird nicht erlöschen. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, zu ihm sollt ihr so sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich gedemütigt hast, als du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich es gehört, spricht der Herr. Siehe, ich werde zu deinen Vätern versammeln, und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen, das ich über diesen Ort und über seine Bewohner kommen lasse. Und sie brachten dem König Antwort. Erste Reaktion, die wir sehen wollen, ist: Nimm Korrektur demütig an. Die erste Reaktion, die Josia tat, als er das Wort hörte, war, er zerriss sein Gewand. Nun, wir haben häufig unsere Kleidung an und denken so, ja, wie schaut das aus? Aber die hatten häufig so wie ein paar, Fäden oben quer durch, die dann, weiß nicht, bis Brusthöhe runtergingen. Und das ist meistens gemeint, wenn es sagt, sie zerrissen, dann rissen sie dieses so ein. Das ist, was meistens gemeint ist. Aber es war trotzdem ein Zeichen von Trauer und von Betroffenheit. Und es ist nicht dazu dargestellt zu sagen, oh, jedes Mal, wenn ich was höre, soll ich jetzt meine Knöpfe abreißen, sondern es sollte veranschaulichen, es hat mich wirklich angesprochen. Und Gott erklärt das nochmal, was ihm dabei wirklich wichtig ist, nämlich in Joel Kapitel 2. Dort sagt Gott: Und zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider. Kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und lässt sich das Unheil gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Und er sagt: Mir kommt es nicht so sehr darauf an, dass ihr irgendwelche äußerlichen Zeichen tut, sondern dass ihr von Herzen umkehrt. Wenn es eine Diskrepanz zwischen Gottes Anspruch und unserem Handeln, wir das erkennen, dann soll uns das überführen. Er hatte das Gesetz gehört und hat gesagt: Warte mal, das, was ich eben gehört habe, wovor Gott gewarnt hat, ist genau das, was wir die ganze Zeit praktiziert haben, insbesondere unter meinem Großvater und Vater. Und dort steht auch beschrieben, was die Konsequenzen sein werden. Und das muss eigentlich auf uns kommen. Und er hat sich ansprechen lassen und er hat gesagt: Wir haben uns hier schuldig gemacht. Er hat nicht gesagt: Naja, es ist deren Schuld. Das war mein Großvater. Ich bin ja nicht so. Ich lebe nicht danach. Oder: Ja, das ist das Volk, die sind halt, die machen das. Sondern er sagt: Wir haben hier gegen Gott gehandelt. Er schob die Verantwortung nicht ab. Nun, wir wissen nicht, welchen Abschnitt aus dem Gesetz dem König vorgelesen wurde. Aber es reichte, dass er die Schuld erkannte und sagte: Wir, ich eingeschlossen, haben gesündigt und wir haben uns schuldig gemacht vor Gott. Und so sandte er dann hin, um von dem Herrn zu erfahren: Was sollen wir jetzt damit tun? Wir haben dieses gehört, wir haben das Gericht gehört, wir haben die Strafe gehört, die Gott angekündigt hat, was passieren wird. Und die Antwort war, wir haben sie schon gelesen, dass diese Konsequenz unumgänglich war, aber auch die Verheißung an ihm: Sag dem König, weil er sich hat ansprechen lassen, wird es dich nicht persönlich betreffen. Und bei uns ist es ähnlich. Wenn wir ganz ans Ende der Bibel gehen, wir kommen gleich zu 2. Korinther zurück, aber im letzten Buch der Bibel, nicht ganz im letzten Kapitel, sondern Kapitel 20, in Offenbarung Kapitel 20, dort lese ich die Verse 11 bis 15 vor, was Gott angekündigt hat, am Ende geschehen wird. Offenbarung Kapitel 20, ab Vers 11. Dort heißt es: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sah, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Gott kündigt an, es wird dieses Gericht geben. Und wenn jemand bis dahin gestorben ist, bewahrt ihn das nicht vorm Gericht, sondern sagt, die Toten werden auferstehen und sie werden vor Gott stehen. Und er wird sie nach ihren Werken richten. Und nicht nach Werken, wie wir das immer gerne machen. Wie viel Gutes habe ich getan, wie viel Schlechtes habe ich getan. Und hoffentlich hält es sich die Waage oder das Gute ist gewichtiger als das Schlechte. Sondern er sagte, er wird nach den Werken richten, aber so wie ein Richter das heutzutage tut. Ja, wenn du vor Gericht stehen solltest, dann fragt der Richter dich nicht, okay, erzähl mir erstmal, was hast du alles Gutes getan? Und dann wollen wir mal hören, was hast du Schlechtes getan? Aber du hast ja mehr Gutes getan als Schlechtes getan, also bist du freigesprochen. Das passiert bei keinem Gericht. Er sagt, ist ja schön und gut, dass du Gutes getan hast. Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind vor Gericht für das, was du Falsches getan hast. Und ich verurteile dich nicht für das Gute, das du tust, sondern für das Schlechte, was du getan hast. Und so wird es vor Gott auch sein. Und die Bibel ist eindeutig, vor ihm wird auf diese Art und Weise niemand bestehen. Aber es stand dort ja auch eine Ausnahme. So werden alle gerichtet, die nicht im Buch des Lebens standen. Und wer steht im Buch des Lebens? Es sind diejenigen, die gerettet sind. Und in Johannes 3 sagt uns die Schrift, wer an ihn glaubt, und ihn ist hier Jesus Christus, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Alle würden unter dem Gericht sein. Aber die letztendliche Verurteilung kommt daher, nicht wegen all des Bösen, was wir getan haben. Denn egal, wie viel Schlimmes du getan hast oder dein Nachbar getan hat, egal, was wir getan haben, Gott ist bereit zu vergeben. Dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Was er nicht vergeben kann, ist, wenn wir seine Vergebung ablehnen. Weil dann ist die Möglichkeit der Vergebung abgelehnt. Und deswegen sagt er das, wer nicht glaubt, ist gerichtet, weil er Gottes Rettung abgelehnt hat. Gott sieht uns quasi sozusagen beim Untergehen. Und er hält die Hand aus und sagt, ich möchte dich retten. Lass dich retten, erkenne, dass es deine Schuld ist, die dich ins Verderben führt. Nimm meine Rettung an, glaube an Jesus Christus, dass er dich liebt, dass er für deine Schuld gestorben ist. Und wenn du das annimmst, wirst du nicht gerichtet. Wenn nicht, werden wir gerichtet. Und der König hier, der hatte dieses gehört und hatte erkannt, wir sind schuldig. Nicht nur alle anderen sind schuldig, nicht nur alle anderen sind böse, sondern wir inklusive mir, wir haben uns nicht an all das gehalten, was Gott gesagt hat. Wir sind vor ihm schuldig und wir sind schuldig des Gerichts. Aber er hat das eingesehen, hat gesagt, was soll ich denn jetzt tun? Er hat Korrektur aus Gottes Wort demütig angenommen. Aber als er dann die Nachricht bekommen hat zu sagen, pass auf König, du hast richtig reagiert, es wird nicht während deiner Zeit sein. Da hat er nicht gesagt, okay, dann ist ja alles wieder gut. Sondern 2. Chronik 34, Abvers 29. Und der König sandte hin und versammelte alle Ältesten von Juda und von Jerusalem. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle Männer von Juda und die Einwohner von Jerusalem und die Priester und die Leviten und alles Volk, vom Größten bis zum Kleinsten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Und der König stand auf seinem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnung zu bewahren mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, um die Worte des Bundes zu tun, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und er ließ alle in den Bund eintreten, die sich in Jerusalem und in Benjamin befanden. Und die Bewohner von Jerusalem handelten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Was er als nächstes tat, ist, er gab das Gehörte weiter. Er ließ das Gleiche vorlesen, was ihn angesprochen, was ihn überführt hatte. Er nutzte seinen Einfluss, natürlich als König konnte er alle versammeln. Ja, wir können nicht hier hingehen und sagen, okay, alle Leute, kommt mal her. Der König konnte das befehlen. Aber nutze deinen Einfluss und gehe mit deinem Beispiel voran. Er sagte, ich habe erkannt, ich bin schuldig. Und es ging ihm dann nicht so sehr darum, oh, was werden die Leute denken, wenn ich bekenne, ich habe mich schuldig gemacht. Werden sie mich dann als König weniger respektieren? Sondern er sagte, so ist es und das Wort Gottes ist eindeutig. Und ich rufe alle zusammen zu sagen, hört, was der Herr gesagt hat. Wir haben dieses wiedergefunden und das ist Gottes Nachricht an uns. Und wir müssen das Wort hören. Er tat alles ihm Mögliche, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Und es sagt, dass das Volk ihm folgte. Er ließ das ganze Volk in diesen Bund eintreten, wirklich den Herrn wieder von ganzem Herzen nachzufolgen. Wie weit das ernst genommen war von allen, wissen wir nicht, wir können die Herzen nicht sehen. Wir wissen, dass unter seinen Nachfolgern sie dann sehr schnell wieder abgefallen sind. Aber der Herr hat dieses bemerkt. Und wenn wir einmal schon vorspringen zu Kapitel 35, die letzten beiden Verse, da sehen wir, wie Gott das gesehen hat. Denn er sagt in Versen 26 und 27 in 2. Chronik 35, und die übrige Geschichte Josias und seine guten Taten nach dem, was im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Und seine Geschichte, die frühere und die spätere, siehe, sie ist geschrieben in dem Buch der Könige von Israel und Juda. Ja. Gott sagt, ich habe es gesehen. Und ich habe die guten Taten gesehen. Ich habe gesehen, wie du reagiert hast. Wie wir in der Gebetszeit gehört haben. Gott sieht alles und er kannte sein Motiv. Und er hat das auch entsprechend geehrt. Wir sind nicht verantwortlich für das, was andere mit dem Gehörten machen. Aber wir sind verantwortlich, ihnen die Möglichkeit zu geben, zu hören. Das ist, was Josia getan hat. Er sagte, kommt alle her, ich lese es euch vor. Ich kann nicht eure Herzen ändern. Aber ich kann euch sagen, was mich bewegt hat, was mir meine Schuld aufgezeigt hat. Und ich hoffe und bete, dass Gott das Gleiche auch so in eurem Herzen gebraucht. Dass ihr sensibel seid für seine Führung. Ja, wenn du von einem Produkt wirklich überzeugt bist, dann fällt es dir nicht schwer, darüber zu reden. Und das kommt natürlich, wenn dann jemand sagt, ah, du, ich habe hier solche Schmerzen und das geht nicht weg. Aber du hast etwas, was du sagst, das hilft bei mir immer. Ja? Naja, ich bin nicht so ein guter Redner und ich bin nicht so gut im Kommunizieren und ich weiß nicht, ob die das hören wollen. Du sagst, hey, hier ist was mir geholfen hat. Probier's. Ich möchte es dir empfehlen. Ist es bei uns auch so mit dem Glauben? Zu sagen, hey, weißt du was? Ich war komplett schuldig vor Gott. Ich war nicht besser als du. Aber ich habe meine Schuld erkannt, ich habe sie bekannt und Gott hat mir meine Schuld vergeben. Ich bin gekommen, habe erkannt, Jesus Christus hat für meine Schuld bezahlt und er hat mich frei gemacht. Jetzt mache ich mir nicht mehr Sorgen, wie wird das ausgehen? Denn ich weiß, egal was hier auf Erden noch passiert, ich werde bei ihm sein. Er wird mich zu sich holen und er ist bei mir. Ja, es kann passieren, dass ich ins Krankenhaus komme. Ja, es kann passieren, dass ich meinen Job verliere, dass mich Leute verlästern. All das kann passieren. Ich kann dir nicht versprechen, dass es dir immer gut gehen wird. Aber ich kann versprechen, egal was passiert, Jesus Christus ist bei mir und wenn du ihn annimmst, ist er bei dir. Sagen wir dieses auch weiter. Josia hatte diese Nachricht gehört und er war sich dem Ernst der Lage bewusst und sagte, ich muss die Bevölkerung warnen. Sind wir uns der Not der Menschen bewusst und werden wir andere warnen. Wir haben Offenbarung 20 gelesen. Jeder, der nicht Jesus Christus als Heiland annimmt, wird im Feuersee landen, wird verurteilt werden für seine Werke. Und das ist ausgenommen jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt. Sehen wir die Notwendigkeit? Sehen wir die Menschen als bedürftig oder sehen wir sie als die haben ja mehr als ich. Oder die sehen nicht so aus, als wenn sie wirklich offen dafür sind. Mag sein. Aber es kann sein, dass auch ein Josia dazwischen ist, der das Wort Gottes hört und sagt, du hast recht. Ich bin schuldig. Was muss ich tun? Und wir können die gute Nachricht, das Evangelium weitergeben. Jesus Christus ist bereit, dir zu vergeben. Aber auch dort hat er nicht aufgehört. Es gibt noch einen Vers in Kapitel 34. Im allerletzten Vers heißt es, und Josia entfernte alle Gräuel aus allen Ländern, die den Söhnen Israel gehörten. Und er hielt alle dazu an, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Alle seine Tage wichen sie nicht von der Nachfolge des Herrn, des Gottes, ihrer Väter ab. Drittens, beseitige Versuchung. Von der Zustimmung, von dem Bund, in den sie eingetreten waren, ermutigt, zerstörte er die Götzen im ganzen Reich. Denn er wusste, wenn es Veränderung geben soll, muss ich die Rückkehr zu alten Gewohnheiten erschweren. Wenn ich das einfach da lasse und sage, hey, wir machen das nicht mehr, aber wir lassen die Götzenbilder da stehen, wir lassen die Höhen dort, wir lassen das alles da, früher oder später wird es eine Rückkehr dazu geben. Und er sagte, nein, das ist, was uns die ganze Zeit zur Sünde verführt hat. Wir müssen das beseitigen. Wir müssen umkehren, von ganzem Herzen umkehren zu dem Herrn, unserem Gott. Wir hatten letztes Mal gehört, 100 Jahre vorher war das Nordreich in Gefangenschaft gegangen. Jetzt geht er hoch und zerstört das, was eigentlich das Nordreich verführt hatte. Wir hatten das gelesen, als wir König Jerobeam hatten, dass er diese goldene Kälber aufgerichtet hatte, als Götzen sowohl in Dan als auch in Bethel, die sie anbeten sollten. Und wir lesen über Josia in der Parallelstelle in 2. Könige 23. Da heißt es, auch neben auch den Altar, der in Bethel war, die Höhe, die Jerobeam, der Sohn des Nebat, gemacht hatte, der Israel zur Sünde verführt hatte, auch diesen Altar und die Höhe riss er nieder und er verbrannte die Höhe und die Aschera zermalmte er zu Staub und verbrannte sie. Und als Josia sich umwandte und die Gräber sah, die dort in dem Berg waren, da sandte er hin und ließ die Gebeine aus den Gräbern holen, verbrannte sie auf dem Altar und machte ihn auf diese Weise unrein, nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte, der diese Dinge damals ausrief. Er geht zurück und sagt nicht einfach nur, naja, bei mir zu Hause, da soll das jetzt nicht mehr vorkommen, was die anderen Leute machen, ist deren Problem. Sondern er reist selber durchs ganze Reich und eigentlich über seine Grenzen hinaus, aber noch unter seinem Einflussgebiet und geht dorthin und sagte, wir müssen wirklich umkehren. Und das, was euch zur Sünde verführt hat, das werde ich beseitigen. Nun, wir können nicht hingehen und auf Eigentum von anderen eingehen, ja, aber zu sagen, das, was in meinem Einflussbereich ist. Er war König, er konnte das machen. Ja, aber dass wir sagen, wie Josua, nicht Josia, Josua gesagt hatte, ich und mein Haus, in meinem Einflussbereich, wir wollen dem Herrn dienen. Und hier am Ende stand, und er tat all dieses nach dem Wort des Herrn, das der Mann Gottes ausgerufen hatte. Das war gewesen, als Jerobeam das aufgebaut hatte. Okay, das war, wir hatten das vorhin an der Leinwand gehabt, ungefähr 950 vor Christus. Jetzt sind wir gut 300 Jahre später. Und er hatte schon angekündigt, es wird jemand kommen mit Namen Josia und der wird das tun. Gott wusste 300 Jahre vorher, was geschieht und wer es tun wird. Er ist allwissend, er wusste all dieses. Dennoch war es Josias Entscheidung, Gottes Willen umzusetzen. Wir sind dafür verantwortlich. Und wir haben vielleicht jetzt nicht diese Götzen irgendwo stehen in dieser Form, aber wir haben vielleicht andere Dinge, die uns vom Herrn abhalten. Auf dem PC, in unseren Bücherschränken, in unserem Schuhregal, egal wo. Ja, gibt es etwas, das mich davon abhält? Vielleicht muss ich diese Rückkehr erschweren und es wirklich beseitigen. Wir hatten beim Männertag ein Zeugnis von einem Bruder, ich glaube, der kommt aus der Ingolstädter Gemeinde, bin mir nicht hundertprozentig sicher, der gesagt hat, für ihn war sein Handy so eine Abhängigkeit geworden, dass er sagte, pass auf, in die gleiche Tasche, wo ich sonst immer mein Handy habe, habe ich ein Neues Testament reingetan. Handy weg. Und jetzt immer, wenn automatisch der Griff war, habe ich das Neue Testament rausgezogen und habe daran gelesen. Er sagte, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle und ich will nicht sündigen und ich muss es mit etwas anderem ersetzen. Das andere muss weg, sonst falle ich früher oder später immer wieder dahin zurück. Sind wir bereit, uns konsequent von den Dingen zu trennen, die uns und andere in Versuchung bringen? Das war seine Entscheidung. Er hatte das Wort gehört, er hat das Wort ansprechen lassen und das Wort hat zu Taten geführt. Es war nicht nur, ja, klingt dramatisch, müsste vielleicht mal irgendwann irgendwas tun, sondern sagte, Mann, das hat mich angesprochen und jetzt muss etwas getan werden und ich ändere das und ich lebe anders und ich fordere andere dazu auf, auch mit dem Herrn zu gehen. Wenn wir nachher mit dem Gottesdienst fertig sind, sagen wir nur, das war ziemlich heiß heute, gut, dass es vorbei ist. Oder sagen wir, da ist ein Bereich, ich weiß, Gott möchte, dass ich diesen ändere. Brauchst dein Hemd nicht zerreißen, aber vielleicht das Herz. Und sagen, Gott, das war nicht in Ordnung. In diesem Bereich bin ich nicht bereit oder war ich nicht bereit, deinen Willen zu tun. Aber ich will nicht mehr dein Unmut auf mich ziehen. Ich will diese Gemeinschaft nicht trennen. Ich bekenne das, ich kehre um. Was hat er dann gemacht? Kapitel 35. Ich fange an, die Verse 1 bis 6. Und Josia feierte dem Herrn Passa in Jerusalem. Und man schlachtete das Passa am 14. des ersten Monats. Und er stellte die Priester an ihre Aufgaben und ermutigte sie zum Dienst im Hause des Herrn. Und er sagte zu den Leviten, die ganz Israel unterwiesen und dem Herrn geheiligt waren, setzt die heilige Lade in das Haus, das Salomo, der Sohn Davids, der König von Israel, gebaut hat. Ihr braucht sie nicht mehr auf euren Schultern zu tragen. Dient jetzt dem Herrn, eurem Gott und seinem Volk Israel. Und haltet euch bereit nach euren Vaterhäusern, in euren Abteilungen nach der Vorschrift Davids, des Königs von Israel, und nach der schriftlichen Anordnung seines Sohnes Salomo. Und stellt euch im Heiligtum auf, entsprechend den Gruppen der Vaterhäuser eurer Brüder, der Leute aus dem Volk, und zwar für jede Gruppe je eine Abteilung eines Vaterhauses der Leviten. Und schlachtet das Passa und heiligt euch und bereitet es für eure Brüder zu, dass ihr tut nach dem Wort des Herrn durch Mose. Hatte das Wort gehört, hat es demütig angenommen, hat es weitergegeben, hat Versuchung beseitigt und viertens, er dankt dem Herrn. Gehorsam in einem Bereich führt häufig zu Fortschritten in anderen. Und es sagt hier, es war das erste Mal, dass das Passa so richtig gefeiert wurde unter all den Königen Israels. Das Lesen des Gesetzes führte dazu, dass Josua erkannte, wir haben nicht nur viel Falsches getan, wir haben auch das Richtige nicht getan. Das Passa, das Gott uns aufgetragen hatte, als Erinnerung seiner Befreiung von uns aus Ägypten, das haben wir vernachlässigt. Und so forderte er dazu auf, das Passa zu feiern, als Erinnerung an Gottes Wirken. Wir sind hier aus Gottes Gnade. Wir sind nur hier, weil er uns befreit hat, weil er uns errettet hat. Und dieses Passa wird in diesem Kapitel sehr ausführlich beschrieben und vom Herrn gelobt. Dabei ging es nicht darum, dass sie es so gut gemacht haben. Oh, dieses Passa, das habt ihr besonders schön gemacht. Sondern, dass sie es überhaupt gemacht haben. Gottesdienste sind nicht unsere Leistung für Gott, sondern eine Erinnerung an Gottes Gnade an uns. Gottesdienste sind nicht eine Show, sind nicht eine Vorführung. Es soll nicht daran gemessen werden, konnte der das gut rednerisch darstellen? Hat alles reibungslos geklappt? Wie war das mit den Lichteffekten? Hat der Sound überall gepasst? Sondern erinnern wir uns an Gottes Gnade an uns. Und wir dürfen an den anderen Bereichen immer arbeiten, damit es möglichst wenig von der Botschaft ablenkt. Aber es soll die Botschaft niemals ersetzen. Und er sagte, kommt, wir feiern das Passa. Wir erinnern uns daran. Wir haben jetzt nicht mehr das Passa, aber wir haben das Passa-Lamm. Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist, zu sagen, komm, wir denken daran, ja, wir nutzen den Sonntag. Wir kommen weiterhin zusammen, weil wir uns erinnern, wir sind, was wir sind, aus seiner Gnade. Und wir leben in seiner Vergebung. An uns und auch untereinander. Die Bibel sagt uns, vergebt einander, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Sieht man an uns einen Unterschied, weil wir uns immer wieder erinnern, nicht, ha, ich bin ja ganz gut, ich bin geistlich, ich gehe jede Woche in den Gottesdienst. Die waren auch regelmäßig zum Tempel gegangen. Aber weil es unter der Woche so eine Diskrepanz zu dem gab, sagte Gott, ich werde euch bestrafen. Nicht, weil ihr in den Gottesdienst geht, nicht, weil ihr Opfer bringt, sondern weil euer Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, eurem Gott ist. Und er erkannte diese, hatte dazu aufgefordert, dass es eine Veränderung gibt. Und hatte dann gesagt, ich möchte dieses. Und wir lesen dann in Vers 7, und Josia spendete für die Leute aus dem Volk an Kleinvieh, Lämmer und junge Ziegenböcke, 30.000 an der Zahl, alles zu den Passaopfern für alle, die sich eingefunden hatten, und 3.000 Rinder. Das stammte aus dem Besitz des Königs. Okay, er ist König und er hatte viel Geld. Aber selbst für den König, das war eine Menge. Aber er sagte, mir kommt es jetzt nicht auf das Geld drauf an. Ich lade euch alle ein. Ich möchte, dass wir gemeinsam daran erinnern. Und ich möchte, dass niemand ausgeschlossen ist, weil er sich das nicht leisten kann. Sondern ich stelle das zur Verfügung, damit wir uns erinnern, was Gott für uns getan hat. Wenn wir denken, wir müssen etwas tun, dann ist es immer eine Last. Aber wenn wir bedenken, was Gott für uns getan hat, dann ist es eine Lust. Ist der Gottesdienst für dich eine Last? Oder eine Lust. Wenn du sagst, oh, schon wieder Sonntag, dieser blöde Tag in der Woche, da muss ich wieder aufstehen und in so einen Gottesdienst gehen, dann bleibt es immer eine Last. Aber wenn ich sage, ich gehe dorthin, weil Gott mich zuerst geliebt hat und weil ich mich erinnern darf, was er für mich getan hat, dass er meine Schuld auf sich genommen hat. Und weil ich ihn ehren darf und ich ihm Lieder bringen möchte, nicht nur für mich alleine, sondern gemeinsam. Und weil ich uns gegenseitig ermutigen möchte, da ist ein Gott und er hat Gebete erhört und er verändert mein Leben und er hat mich durch diesen Abschnitt angesprochen. Und er ist am Wirken. Er ist noch nicht ans Ende gekommen, aber er ist am Wirken. Dann ist das keine Last, sondern eine Lust. Gott möchte, dass wir uns an ihm erfreuen. Und nicht einfach nur pflichtbewusst uns an irgendwelche Regeln halten. Ist es für dich eine Freude, sein Wort zu lesen, mit ihm zu reden, anderen von ihm zu erzählen, in den Gottesdienst zu kommen? Oder ist es einfach eine Reihe an Dingen, die du tun solltest, die erwartet sind, weil du ein Christ bist? So ein Mann Gottes. Wir denken, wow, Gott hat den gebraucht. Ich wünschte, ich könnte auch so sein. Aber auch er ist nur stark in dem Sinne, wie er dem Herrn nachfolgt. Und wir lesen die Verse 20 bis 27 in 26, 27 haben wir schon gelesen. Kapitel 35, 20 bis 25. Nach all diesem, als Josia das Haus wieder hergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat zu kämpfen. Und Josia zog aus ihm entgegen. Da sandte er Boten zu ihm und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu tun, König von Juda? Nicht gegen dich komme ich heute, sondern gegen das Haus, mit dem ich Krieg führe. Und Gott hat zu mir gesagt, dass ich eilen soll. Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Kommt vom Pharao. Okay. Aber Josia wandte sein Gesicht nicht von ihm ab, sondern verkleidete sich, um gegen ihn zu kämpfen. Und er hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen, und er kam in die Ebene von Megiddo, um zu kämpfen. Und die Bogenschützen schossen auf den König Josia. Da sagte der König zu seinen Knechten, bringt mich weg, denn ich bin schwer verwundet. Und seine Knechte schafften ihn aus dem Wagen hinüber und setzten ihn auf den zweiten Wagen, den er hatte, und brachten ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde in den Gräbern seiner Väter begraben. Und ganz Juda und Jerusalem trauerten um Josia. Und Jeremia stimmte ein Klagelied über Josia an. Und alle Sänger und Sängerinnen haben in ihren Klageliedern von Josia gesungen, bis auf den heutigen Tag. Und man machte es zu einem festen Brauch in Israel. Und siehe, sie sind geschrieben in den Klageliedern. Der fünfte Reaktion, dass Gottes Wort uns anspricht, ist: Lass dich vom Herrn führen. Josia hatte so viel Gutes getan. Aber das führte nicht zu einem Automatismus, dass er immer richtig entscheidet. Als Ägypten durch Israel zog, dachte Josia, er muss sie stoppen und zog in den Krieg. Nun, es gab politisch ein paar Hintergründe dazu. Er war an Nebukadnezar, König von Babylon, ein bisschen gebunden und der ägyptische Pharao wollte gegen den kämpfen. So von daher, es gab ein paar politische Gründe. Aber der Pharao hatte gesagt, hey, bleib weg von mir, ich will gar nicht gegen dich kämpfen. Wir müssen uns nicht in alles einmischen und auch nicht zu jeder Auseinandersetzung Stellung beziehen. Dieses ging Josia gar nichts an. Ja? Und manchmal, wir hören die ganzen Diskussionen in der Gesellschaft. Ich fand es sehr gut, MacArthur hat einmal, ist ein bekannter Prediger und hat in den USA und wird immer zu Talkshows und so weiter eingeladen. Und er hat einmal gesagt, ich nehme nur die Einladung an, wo über biblische Themen gesprochen wird. Weil ich habe keine Autorität in mir selber. Wenn Sie reden über Einwanderung, dann kann jeder seine Meinung haben. Wenn Sie reden über dies oder jenes, aber wenn Sie über Moral reden, wenn Sie über Gottes Wort reden, wenn Sie über Glauben reden, dann bin ich gerne bereit zu sagen, was die Schrift sagt. Lass uns nicht verzetteln, dass wir immer zu allem etwas sagen, sondern dass wir unsere Botschaft klar machen. Relevanz entsteht nicht dadurch, dass man zu allem eine Meinung hat, sondern dass man sich auf das Relevante konzentriert. Heutzutage in den sozialen Medien ist es häufig genau andersrum. Hauptsache, hast was Neues zu sagen. Hauptsache, du hast einen neuen Feed oder ein neues sonst was. Aber wirkliche Relevanz kommt nicht davon, da hat der schon wieder seine Meinung geäußert, sondern zu sagen, ich sage nicht zu allem was. Aber wenn ich was sage, dann ist es nicht, ich wollte mal wieder meine Meinung äußern, sondern das ist, was Gott sagt. Dass wir das eindeutig trennen, damit Leute nicht verwirrt sind und sagen, naja, die sind dafür und die sind dagegen und das wollen sie nicht und keine Ahnung, verstehe die Leute eh und je nicht. Und sagen, okay, wir kommen als Gemeinde nicht zusammen, weil wir uns über alles einig sind. Wir kommen zusammen, weil wir uns über eins einig sind. Dass es Versöhnung mit Gott nur durch Jesus Christus gibt. Und wenn wir uns auf die anderen Bereiche fokussieren, dann wird es uns immer auseinandertreiben. Aber wenn wir sagen, was uns eint, ist nicht eine Überzeugung über dies oder jenes. Was uns eint, ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Wir glauben an ihn, wir vertrauen ihm und wir vertrauen, dass er uns recht führen wird. Dann bringt uns das zusammen, dann bringt uns das näher zu ihm. In diesem Fall hat Josia sich eingemischt und das Ergebnis war sein Tod. Seine Aufgabe war, Juda zur Umkehr zu führen, nicht in den Krieg zu führen. Unsere Aufgabe ist, auf Christus zu verweisen, nicht uns über alle möglichen Themen zu streiten. Verweisen wir auf ihn. Unsere Aufgabe ist primär geistlicher, nicht gesellschaftlicher Natur. Ich sage nicht, dass wir zu denen nicht unsere Meinung sagen dürfen oder dass das unwichtig ist, aber ich sage primär, es ist eine geistliche Botschaft. Josia glaubte dem Pharao nicht, dass dieser tatsächlich Gottes Willen tun könnte. Aber Wir lesen auch nicht, dass er irgendwo selber Gott gefragt hätte. Er sagte, der Pharao, der ist ja Ungeistlichkeit in Person. Ja? Und wenn der sagt, Gott hat mir gesagt, das kann schon mal gar nicht stimmen. Aber er selber hat Gott nicht gefragt. Sonst hätte Gott ihm gesagt, nee, ziehe nicht dort in den Krieg. Wir entwachsen nie der Abhängigkeit vom Herrn. Wir können nicht sagen, ich weiß genug von Gottes Wort. Ich weiß, was ich tun muss. Ich muss ihn nicht mehr fragen. Das ist, was Josia getan hat. Und es hat zu seinem Untergang und dem Untergang Israels geführt. Nicht jeder mögliche Kampf ist ein nötiger Kampf. So lass dich vom Herrn leiten, dass du nicht dich in unnötigen Kämpfen verlierst. Wir haben Wichtigeres zu tun. Aber auch sich zu verstellen, um doch tun zu können, was nicht richtig ist, hat niemals Gottes Segen. Irgendwie hat er ja gemerkt, das ist nicht so ganz richtig. Sonst hätte er gesagt, ich gehe hier als König eindeutig an der Spitze, um zu sagen, dieses ist Gottes Kampf. Aber stattdessen hat er sich versteckt, hat sich verkleidet, damit man ihn nicht als König erkennen kann. Aber Gott hat dann die Pfeile geleitet, dass es trotzdem ihn getroffen hat. So starb er und die Hoffnung auf nachhaltige Veränderung gleich mit ihm. Es folgt dann, wenn du ganz kurz schaust, wir lesen es nicht, noch ein Kapitel, Kapitel 36. Und noch 25 Jahre und dann geht auch Juda in Gefangenschaft nach Babylon. Dennoch zeigt uns Josia, die Umstände sind nicht hoffnungslos, wenn wir Gott beim Wort nehmen. Es sah vor ihm schon unmöglich aus. Manasse, Amon, sein Großvater, sein Vater. Aber er hörte auf Gottes Wort. Er tat Buße, er kehrte um. Und zumindest für die Zeit, die 31 Jahre, die er regiert hat, gab es Hoffnung, gab es Veränderung. Wir wissen nicht, was Gott tun kann, wenn du, wenn ich von ganzem Herzen umkehren. Vielleicht wird nicht ganz Deutschland umkehren, aber du kannst mit gutem Beispiel vorangehen. Zur Zeit Josias dachten viele Leute, Erweckung in diesem Land zu dieser Zeit bei den letzten Königen unmöglich. Aber es war nicht so. Vor fast allen Erweckungen haben die Leute gesagt, heute nicht mehr. Wir sind zu gottlos geworden. Aber es haben sich ein paar zusammengetan und haben gebetet. Haben gesagt, wir glauben, dass Gott heute derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir glauben, dass er Gebete erhört. Und wir glauben, dass er Menschen retten will. Und wir werden beten und werden den Herrn anflehen, dass er Erweckung schenkt. Und ich glaube, er kann das 2023, genauso wie im 19. Jahrhundert, genauso wie im 8. Jahrhundert vor Christus. Weil Gott sich nicht ändert. Aber wir müssen ihm vertrauen. Und wir müssen das, was uns anspricht, ausleben und ausgeben. Weitersagen. Bist du bereit, dich von Gott ansprechen zu lassen und wo nötig verändern zu lassen, dass Gott in deinem Leben und dem Leben der Menschen um uns herum wirklich Erweckung und Veränderung bewirken kann? Josia wusste nicht, zu wie viel das führen wird, wenn er sich ansprechen lässt. Aber als er es dann tat, sagte das ganze Volk, ging diesen Bund ein und sie folgten zumindest zeitlang, während seiner Lebenszeit, dem Herrn von Herzen. Wir wissen nicht, was für Auswirkungen es hat. Das können wir Gott überlassen. Aber lass uns heute entscheiden, was auch immer Gott von dir möchte. Frag ihn. Gott, was möchtest du von mir? Und sei bereit, das zu tun, was er von dir möchte. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Beispiel von Josia. Herr, ich danke dir, dass du uns zeigst, Umkehr ist nicht unmöglich. Wir sind nicht so verdorben, dass es keine Chance zur Umkehr gibt. Denn du hast die Möglichkeit dazu gegeben. Du hast deinen Sohn gesandt. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen. Er ist für unsere Sünde gestorben. Er ist von den Toten auferstanden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht gerichtet wird, sondern ewiges Leben habe. Herr, ich bete, wenn jemand heute hier sitzt oder das hört, der diese Errettung noch nicht hat, der darauf vertraut, dass er gut genug ist, dass du ihn nicht bestrafen wirst. Ich bitte dich, überführe du, wie du Josia überführt hast, dass er sieht, ich bin schuldig und ich kann nur vor Gott bestehen aus seiner Gnade. Und ich bete, dass du deine Kinder ansprichst, mich ansprichst. Nicht auf alle anderen zu schauen, was alle anderen verkehrt machen, sondern in den Spiegel deines Wortes zu schauen und sagen, Herr, was möchtest du von mir? Wo möchtest du Umkehr? Und wo möchtest du, dass das, was du Gutes und Gnädiges an mir schon getan hast, dass ich das auch weitergebe an andere? Herr, wir bitten, wirke du heute Morgen unter uns, dass wir verändert von hier gehen und dass das nicht einfach ein Strohfeuer ist, das vergangen ist, sobald wir den Hof des von draußen überquert haben, sondern das uns verändert, wie es Josia verändert hat. Herr, du kannst Großes tun, aber du tust es nicht ohne deine Kinder. Und so bitten wir, gebrauche du uns. Wirk in uns, dass wir dir erlauben, uns zu formen, uns zu verändern, uns zu gebrauchen, damit du verherrlicht wirst, damit dein Wirken auch 2023, 2024 und wie lange Gnadenzeit du uns noch gibst, dein Wirken erkennbar wird. Herr, wir brauchen dich. Wir wollen eine Veränderung wie bei Josia. Es ist nicht Josia, der Held ist. Es ist Christus. Es ist der Herr, der das in ihm gewirkt hat und der es auch in uns wirken kann. Wirke du, Herr, und bitte ich in Jesu Namen.